Und wir wollen weitermachen mit der Predigtserie David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich würde meinen Teil heute gerne abschließen. Wir haben die letzten zwei Wochen uns damit beschäftigt, dass Gott einen Mann sucht nach seinem Herzen und dass er ihn in David gefunden hat. Und wir haben uns aufgemacht und geguckt, was hat denn Gott in David gefunden? Und wir haben letzte Woche 5 Punkte uns angeschaut. Und diese Woche möchte ich weitere 5 Punkte beleuchten und gleichzeitig auch durch die ganze Geschichte uns mitnehmen im ersten Buch Samuel, das Kapitel 17, wo David in Erscheinung tritt und die, ja, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel zu finden ist, nämlich Davids Sieg über Goliath. Wer kennt das eigentlich? Viele, gell? Es ist sehr bekannt, David gegen Goliath. Auch wenn du jetzt nicht so der Kirchengänger bist, ist dir das doch irgendwie bestimmt ein Begriff. Und heute sehen wir uns eben weitere 5 Eigenschaften von David an und gehen durch diese Geschichte durch. Und letztes Mal haben wir damit geschlossen, dass David von seinem Vater den Auftrag erhielt, seinen Brüdern, die auf dem Schlachtfeld waren, etwas zu essen zu bringen und sich zu erkundigen, wie es ihnen geht. Damit haben wir geschlossen und da knüpfen wir heute an, im ersten Buch Samuel, Kapitel 17. Dort lesen wir, aber Saul und die Männer, Saul war der aktuelle König, der aber schon, Gott seinen Geist von ihm entzogen hatte und David war schon bereits zum König gesalbt, aber Saul war immer noch der König, der das Heer anführte, der das Volk anführte. Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß, das sind 2,92 Meter. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz, 60 Kilogramm. Und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und ein ehernes Sichelschwert auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum. Also bin Textilingenieur und Weberbaum hat ungefähr den Durchmesser von dem Tisch hier auch, von dem Kleinen da unten, ziemlich groß. Und diese eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Schekel, also 7 Kilo. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu. Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollten wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach, ich habe heute den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also, es war damals nicht ungewöhnlich, dass man größere Schlachten auf diese Weise umging, um größere Schäden auf beiden Seiten zu verhindern. So ein 1-zu-1-Kampf. Und da forderte Goliath die Israeliten heraus. Und das tat er 40 Tage lang. Morgens und abends stellte er sich hin und sagte das und verhöhnte die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Und David war ja der jüngste von 7 Brüdern. Der wird von seinem Vater geschickt, um zu fragen, wie es den Brüdern, die im Kampf sind, wie es denen geht. Und es ist das erste Mal, dass David in das Kriegsgeschehen Einblick bekommt. Und wir sprechen hier von einem Jungen zwischen 15 und 19 Jahren irgendwo, der da auftaucht, der klein in Wuchs war, also circa 1,50, 1,60. Und wir lesen von einem Kampf gegen einen Riesen, von dem es heißt, dass er circa 3 Meter groß war. Und wir sehen hier schon ein Ungleichgewicht zwischen dem Problem und der Größe der Lösung. Und das erinnert mich zum Teil schon an das Ungleichgewicht, das wir in unserem Leben manchmal haben, die Größe der Probleme, vor denen wir stehen, und die Größe der Lösung, die wir selbst haben, oder? Die Geschichte zeigt uns, dass es hier nicht um menschliche Stärke geht in diesem Kampf, sondern dass es um etwas anderes geht. Es ist ein Kampf, den der Mensch alleine nicht kämpfen kann. Und das führt uns zu dem nächsten Punkt, den wir von David lernen können, denn er merkt, es ist ein geistlicher Kampf, um den es hier geht. Und der sechste Punkt über David habe ich genannt, er hatte einen wachen Geist. Wir lesen, David kommt an auf dem Schlachtfeld. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zur Schlachtreihe, kam hin und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Reihen der Philister und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Nette Belohnung. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Wie komme ich darauf, dass David einen wachen Geist hat? Auf dem Schlachtfeld informiert er sich erstmal darüber, was abgeht und was eigentlich das Problem ist. Obwohl er überhaupt nicht zuständig ist, das ist nicht sein Job, der sollte sich da eigentlich raushalten, er ist ein Hirtenjunge, hört er das, was Goliath spricht. Er sieht die Angst der Soldaten, er nimmt wahr, was da eigentlich vor sich geht. Er sieht den Unglauben, den das ganze Heer hat, selbst der König. Saul muss so verzweifelt gewesen sein, dass er diese Belohnung, so viel Grundbesitz, seine Tochter, Schuldenfreiheit für die ganze Familie schon als Lohn angesetzt hat. Und keiner hat es gemacht, weil dieser Kampf für jeden zu groß war. Und David sieht, hey Leute, hier geht es um geistlichen Kampf. Was wird man dem Mann tun, der diesen Philister entschlägt und die Schande von Israel wendet? Wer ist dieser unbeschnittene Philister? Das sagt der 1,50 Große, der die Schlachtreihe des lebendigen Gottes verhöhnt. Er nervt die Leute sogar, weil er diese Frage, obwohl er die Antwort schon kennt, zweimal stellt. Es ist eine rhetorische Frage, die er da stellt, weil es auch so ein bisschen den wunden Punkt der ganzen Männer entlarvt, nämlich ihren Unglauben. Wir lesen das gleich, dass es ihm nicht um die Belohnung geht. Er fragt nicht nach, was wird man dem tun? Gier. So, ne? Darum geht es ihm nicht. Er hat einen wachen Geist und der wache Geist kann einen Schlafenden ziemlich auf die Nerven gehen. Und das sehen wir auch bei David. Der geht denen auf die Nerven mit seiner Fragerei. Sehen wir gleich bei seinem Bruder. Wenn jemand geistlich wach ist, dann kann das manchmal auch nörgelig sein, auch heute in der Gemeinde. Wenn man merkt, hier tut sich was, hier geht irgendwas voran, wo mehr hinten dran steckt, als es äußerlich erscheint, dann geht man dem nach. Man fragt vielleicht, man hakt nach. Und der andere fühlt sich vielleicht dadurch in Frage gestellt. Und es wirkt nörgelig. Aber vielleicht steckt manchmal dahinter einfach nur ein wacher Geist, der etwas merkt und der dem entgegenwirken will. Und manchmal geht es mir so, ich merke, dass etwas in der Luft liegt und dass es um mehr geht, als das, wonach es äußerlich scheint. Und ich durfte bisher immer lernen, dass es keine Probleme löst, wenn ich die Dinge laufen lasse und mich aus der Verantwortung ziehe, sondern das macht die Probleme größer. Das ist das, was ich bisher lernen durfte. Aber es braucht manchmal tatsächlich Mut und Beharrlichkeit, um diesen Dingen nachzugehen. David war geistlich wach. Wie steht es um uns? Haben wir unsere geistlichen Fühler angeschaltet, ausgestreckt? Und falls du schläfst, dann wundere dich nicht, wenn der Wache manchmal so ein bisschen dir in die Seite stößt. um dich ein bisschen wach zu rütteln. Also ich habe so Rüttler schon öfter mal bekommen in meinem Leben, durch Gottes Wort, durch eine Predigt oder durch andere auch. Und das hat mir immer geholfen, wenn ich wegnicke, geistlich gesehen, wieder ein bisschen wach zu werden. Das tut David hier. Er hat einen wachen Geist, er merkt, es ist ein geistlicher Kampf, der hier stattfindet. Und die Männer haben schon längst vergessen, wer eigentlich hier gebraucht wird und was es braucht, nämlich großen Glauben an den großen Gott. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt, den ich eben angesprochen habe. David handelt aus den richtigen Motiven. Also wir reden hier über einen Mann nach Gottes Herz, den Gott sucht und findet. Und wir finden in diesem Mann die richtigen Motive. Für David war nämlich die eigentliche Motivation nicht die versprochene Belohnung von König Saul, also die Tochter, ja wahrscheinlich eine der schönsten Frauen dort und so, wo Grundbesitz und Wohlstand und Schuldenerlass und so weiter, sondern seine Motivation war die Ehre Gottes. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist sein Herz. Das ist seine Motivation. Die Ehre Gottes treibt ihn an, die hier voll seit 40 Tagen morgens und abends in den Schmutz gezogen wird. Die anderen sehen nur die Gefahr für sich und er sieht die Gefahr für den Ruf Gottes. Das treibt ihn an. Und als er später vor Saul gestellt wird, sehen wir gar keine Verhandlungen über die Belohnung oder keine Bedingungen, welche Tochter darf ich mir denn jetzt aussuchen oder was auch immer. Gar nichts. Gar nichts. Das interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert, ist die Ehre Gottes. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Was motiviert uns dazu, Gutes zu tun? Was motiviert uns dazu, in Gemeinde sich einzubringen, im Reich Gottes mitzuarbeiten? Machen wir das einfach zu Gottes Ehre, aus Liebe zu ihm? Ich weiß nicht, wie es da in meinem Herzen, habe ich schon oft mich ertappt, dass es manchmal auch um den Lohn ging und das gute Feedback, das Positive und so. Das geht ja auch runter wie Öl. Und davon könnten wir tatsächlich auch mehr machen haben hier. Aber man muss persönlich selbst auf sein Herz achten. Was ist eigentlich meine Motivation dahinter? Wofür mache ich das eigentlich hier im Reich Gottes, was ich so tue? Was ist meine Motivation? Mache ich es mit Bedingungen oder einfach aus Liebe zu Gott? Jesus gab sein Leben bedingungslos für uns. Aus Liebe. Liebe stellt keine Bedingungen. Liebe handelt und macht bedingungslos. Das war auch Davids Motiv, die Liebe zu Gott. Und was spannend ist, der erntet dafür erstmal nur Spott. Sein Bruder fährt ihn mega hart an. Das führt uns gleich zum nächsten Punkt, den wir von David lernen können. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt? Fragte er. Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten sollst? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Wow, der hat so gute Absichten, er meint es gut und er wird so hart angegriffen, er wird beleidigt und ihm wird eine Haltung unterstellt, und das finde ich das Schlimmste. Ihm wird eine Haltung unterstellt, die nicht da ist. Ey, ich wäre danach ein Fall für die Seelsorge gewesen oder hätte die Gemeinde gewechselt oder so, ne? Ey, das ist unglaublich, was hier los ist. Und der Eliab hatte doch selbst die Hosen voll. Der steht seit 40 Tagen, hat er sich dem Goliath nicht entgegengestellt. Und der wagt sich dann so hart anzufahren und seine eigene Schwäche mit dem Ärger auf den David schon auch so ein bisschen zu überdecken. Und macht sich voll wichtig, wie ungerecht diese Situation ist. Und hier wird etwas von Gottes Herz offenbar, was man in David findet, nämlich, er streitet nicht. Der streitet nicht. Ich hätte ausgepackt und gesagt, das hat mich jetzt so verletzt. Und was sagt er? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Das ist seine Reaktion. Was habe ich getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er reagiert ziemlich klug, muss ich sagen, und stellt auch eine Gegenfrage. Das ist eine jüdische Tugend. nicht zu streiten, sondern gute Fragen zu stellen. Oh, ich merke, wie viele Defizite ich da in meinem Leben habe, wenn ich mich damit beschäftige, was eigentlich ein Herz Gottes ausmacht. Und da hat Gott so viel Geduld mit mir und mit uns. Aber wir können von David da was lernen. Jesus sagt auch zu dem, bei seinem Verhör, ne, als er schon verhaftet ist, zu dem, der bei ihm ist, der Diener des Hohenpriesters, der schlägt ihn ins Gesicht. Und was sagt Jesus? Habe ich übel geredet, so beweise es, dass es übel ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Wir sehen das Gleiche in Jesus. Und selbst am Kreuz, wo er verhöhnt wird, wo er malträtiert wird, hören wir keinen Fluch und keinen Streit und keinen Ärger, sondern vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er. Unrecht wird uns im Leben widerfahren. Wie gehen wir damit um? David war gefestigt. Er ruhte in der Wahrheit und in seiner Identität und in seiner Bestimmung, die er hatte. Und was interessant ist, er gab der Kritik keine Angriffsfläche in seinem Leben, weil sein Herz und seine Motivation und sein Handeln authentisch und auf Spur mit Gott waren. Diese Kritik hatte keine Angriffsfläche in seinem Leben. Und wir müssen uns schon mal überprüfen, wenn wir Kritik erfahren und mit Streit reagieren, was ist eigentlich die Ursache für unsere Reaktion? Ist da was dran? Also, mich führt das alles in diese Gedanken rein, mich selbst mal zu überprüfen, was ist eigentlich die Ursache für meine Reaktion, wenn ich auf Kritik scharf reagiere. Ist vielleicht tatsächlich etwas in meinem Leben nicht auf Spur mit Gott? Und die Kritik ist berechtigt. Bei David war sie unberechtigt. 9. Punkt, David war ein Ermutiger. Und als diese Worte, also seine ganze Fragerei, ne, der ist zu dem gegangen, dann hat er den gefragt, was wird man dem Mann tun, der die Schande abwendet? Und als diese Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul. Und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, keiner lasse seinetwegen, also wegen Goliath, den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Okay, also nach dem Motto, mach dir keine Sorgen, lass den Kopf nicht hängen. Ich mach den 3-Meter-Typen da kalt. Einer, der als Wasserträger kam und ein bisschen Brot mitbrachte und Käse und so. Und ja, ey, der Kerl ermutigt. Und so lächerlich das nach außen klingen mag, sein Glaube muss die ganze Mannschaft ermutigt haben. Er muss Saul ermutigt haben. Die müssen was im David gesehen haben, dass Saul am Ende ihn wirklich in den Kampf ziehen lässt, dass die Soldaten keinen Aufstand machen, weil wenn David verloren hätte, dann wären sie die Knechte gewesen. Dann hätten sie das Ganze verloren. Dann wäre der Kampf verloren gewesen. Irgendwas muss da im Glauben von David gewesen sein, in diesem Jungen, der alle überzeugte. Und er ermutigt einfach, mach dir keine Sorgen, lass den Kopf nicht hängen. Ich mach den kalt. Wahnsinn. Und die setzten tatsächlich alles auf eine Karte, denn sie ließen ihn gehen. Ich finde, das ist unglaublich. Ey, was für ein Segen sind solche Ermutiger, die in unmöglichen Situationen etwas tun und bewegen, wofür es großen, frischen Glauben braucht. Das ist ein Riesensegen für das Reich Gottes. Und es funktioniert, ihr Lieben, am besten wann? In den jungen Jahren. David war auch jung. Das ist eine explosive Mischung, wenn großer Glaube auf ein brennendes Herz und etwas jugendlichen Leichtsinn trifft. Boah, da entsteht Mut, ey. Da gibt's Mutproben in der Jugend, da wird die Cola durch die Socke des anderen getrunken und so Sachen. Da geht's rund. Und wir lesen, wozu die Mischung David befähigte. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er ist aber ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Und da sagt David zu Saul, da packt er dann seine Referenz aus, die wir letzte Woche schon gehört haben. sein Bewerbungsschreiben: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn da ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob es sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Also, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Das ist der Grund, das ist die Motivation. Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Nach dem Motto: geh mit Gott. Aber das Vertrauen in ihn muss da gewesen sein, weil es hing tatsächlich der Sieg von ihm ab oder die Niederlage des ganzen Volkes. Oh Mann, was für ein Glauben finden wir in diesem jungen Mann. Mit dem Kerl konnte man echt was anfangen. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Wir haben letzte Woche uns damit beschäftigt, dass er seine Zeit gut nutzte, dass er seine Skills verfeinerte. Er wurde zu einem Meister in der Verteidigung seiner Schafe, und dazu gebrauchte er Stöcke und dazu gebrauchte er auch eine Schleuder. Und das muss er in seiner Freizeit schon ganz schön gut gemacht haben. Und mit unerschütterlichem Glauben, etwas jugendlichem Leichtsinn und dem, was er gut kann, geht er dem Riesen entgegen und kämpft für Gott. Und dann sehen wir, und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Da sehen wir, wie lächerlich das alles erscheint. Es gibt eine schöne Serie auf Amazon Prime gerade, David, das Haus David. Das ist super gemacht, das ist sehr modern, visualisiert alles. Und da sieht man mal diese Dimension und diese Unverhältnismäßigkeit. Also in einem fairen Ringkampf hätte man die gewogen und gesagt, völlig falsch hier, geh mal woanders hin. So, und deswegen sagt auch Goliath: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern da, ey, der war richtig aufgebracht, der war beschämt, dieser Goliath. Da spricht das pure Böse aus Goliath raus, der flucht bei seinen Göttern. Wir wollen nicht wissen, was da alles aus seinem Mund kam. Und ihr Lieben, da brauchen wir einen wachen Geist. Manchmal brauchen wir diesen wachen Geist, weil wenn nicht, sind wir vielleicht taub und blind für das, was eigentlich vor sich geht. Und das tut der Feind nämlich heute noch. Er stellt sich vor Gottes Schöpfung und er flucht. Er brüllt. Und er will das kaputt machen, was Gott an Herrlichkeit und Schönheit reingebracht hat in seine Schöpfung. Das tut er seit Adam und Eva. Er wünscht nur Verderben, er hat keine guten Absichten und er will, dass wir Angst bekommen und den Blick von Gott auf ihn lenken. Das ist genau das, was hier auch passiert. Er will Angst machen, er will David den Blick von Gott weglenken. Und das macht er von Anfang an. Er hat schon im Paradies gesagt, ja, sollte Gott etwa gesagt haben, das? Er stellt immer Gottes Wort in Frage. Weil er weiß, welche Kraft davon ausgeht für uns und unser Leben. Hat Gott etwa gesagt, dass dir vergeben ist? Nee. Erinner dich mal, was du Schlechtes getan hast, was du Schlechtes tust. Wir brauchen einen wachen Geist. Denn Jesus ist der Sieger. Und wir sind auf der Seite des Siegers. Und der Feind will Gottes Wort in Frage stellen, welches die Kraft hat, unser Herzen ganz tief zu berühren. Amen. Was macht David? David antwortet dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Amen. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf. und er wird euch in unsere Hand geben. David trägt den Sieg schon visionär in sich. Der hat die Dimensionen des Kampfes erkannt und er weiß auch, wer diesen Kampf gewinnen kann. Und er weiß, dass Gott ihn gebrauchen wird, um diesen Kampf zu gewinnen. Und das ist mein 10. Punkt. Er macht das Reich Gottes zu seiner persönlichen Sache. Er macht Goliath klar, du hast es nicht nur mit mir zu tun, sondern mit dem lebendigen Gott, der hier mit mir ist, mit dem ich unterwegs bin. Und so ist es auch noch heute bei uns. Wir lesen im Neuen Testament, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Das heißt in anderen Übersetzungen, jene falsche Propheten, die Schlechtes aussprechen. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das gilt auch noch für uns heute. Gott ist an unserer Seite. Wir sind seine geliebten Kinder und das dürfen wir wissen. Wir sitzen am Tisch des Siegers. David läuft auf Goliath zu und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief Davids eins vor der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. David griff mit seiner Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und fiel auf sein Gesicht zur Erde. Da muss irgendwo eine Lücke gewesen sein in dem Panzer, in dem Helm, den Goliath hatte. Genau da erwischt der Stein diesen Riesen. Und der Kerl fällt auf die Erde. Showdown. Das Unmögliche wird möglich. Der 1,50 schlägt den Riesen. Und alle stehen einfach da. Und der zunächst von den Menschen verworfen wurde und verachtet wurde, rettet das ganze Volk. Das erinnert mich an Jesus. Jesus wurde auch verworfen von den Menschen und verachtet. Und er rettet noch heute dich und mich. Amen. Der Stein, den die Menschen verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und ich sag's dir, wenn du Jesus in deinem Leben annimmst, dann darfst du auch solche Momente erleben, wie David erlebt hat, wie das ganze Volk erlebt hat, dass dieses Problem, was unlösbar war, was seit 40 Tagen schon da steht, und dich angreift, auf den Boden klatscht und du merkst, wie groß Gott ist und welche Kraft von ihm ausgeht. Amen. Ey, was hat den Stein gelenkt? Waren es Davids Skills alleine? Ja, wir wissen, dass er seine Schleuder gut beherrschte. Aber ich glaube, es waren nicht Davids Skills alleine. Das waren auch sein Gehorsam, es war sein Vertrauen auf Gott, es war sein wacher Geist, es war sein demütiges Herz, es war seine Leidenschaft für Gott und seine Skills, die Flugbahn des Steins lenkten und Goliath tödlich trafen. Alles ist möglich, wenn sich unser Herz nach Gott ausrichtet. Alles, alles ist möglich. Und mit diesem Herz erzielte David einen gewaltigen Sieg, der optisch betrachtet nicht möglich erschien. Und es war der Anfang noch von vielen weiteren Siegen, die David dann mit Gott erreichte. Aber wir sehen auch, dass David zuvor von seinen Brüdern missachtet wurde. Er war jung, er war klein, er war kein Krieger. Er hatte kein Ansehen vor der Armee. Aber sein Herz gehörte zu 100% Gott. Und darauf kam es bei dem Sieg an. Und das bringt uns zurück zum Anfang der Serie, nämlich, dass Gott Liebe ist und es ihm deshalb um unser Herz geht. Er sucht nicht nach denen, die äußerlich geeignet sind, sondern nach denen, die innerlich geeignet sind, die nach ihm suchen. Und er möchte sein Herz auch nicht, er möchte kein ungeteiltes Herz, das wissen wir. Ich weiß, er ist unendlich geduldig und er führt uns auch durch seinen Heiligen Geist dahin. Das passiert oft nicht mit einem Fingerschnipsen. Aber wenn Gott Liebe ist, dann möchte er doch ein ungeteiltes Herz haben. Also ich möchte als Ehemann Evas ungeteiltes Herz als Mann. Ich möchte nicht, dass nur 1% des Herzens an einem anderen Mann gehört. Ich möchte 100%. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte, dass Gott mir in meinem Herzen, als ich, ja, wenn ich über meine Bekehrung spreche, dass er tatsächlich, wie es in Jeremia heißt, dass er ein steinernes Herz rausnimmt und ein fleischernes Herz einsetzt. Das ist tatsächlich auch so der Moment meiner Bekehrung, dass ich gemerkt habe, da wo Bitterkeit war, da wo vielleicht Frust war, das hat Gott geändert. Und ich habe ein neues Herz bekommen. Und ich bin so dankbar, dass ich erleben darf, wie er fortfährt, wie er immer mehr mein Herz verändert und mit mir in Prozesse geht, sodass ich immer mehr ein Mensch nach seinem Herzen werden kann. Aber bei 100% bin ich nicht. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Wo bist du? Wie steht es um dein Herz? Gott sieht das, was im Verborgenen ist. Und er sucht noch heute Männer und Frauen nach seinem Herzen. Findet er vielleicht in dir ein hartes, bitteres Herz? Wenn es gequetscht wird, was kommt dann raus? Hey, da will dir ein neues Herz schenken. Ein halbherziges oder ein geteiltes Herz. So nach dem Motto, ja, schön und gut ist alles mit Jesus, aber man kann nicht alles glauben, was da so steht über ihn und so. Nee, Gott möchte da was verändern in uns, Stück für Stück für Stück. Und er ist so geduldig. Ich merke, dass selbst wenn ich bei 90%, wenn ich denke, ich bin bei 90% angekommen, in manchen Situationen kommt vielleicht dann doch 10% von mir raus. Und wisst ihr, was passiert, wenn du 10% Essig in die Suppe kippst? Da schmeckst du nur noch Essig. Und ich merke immer wieder, uiuiui, okay, 90% sind gut, aber da kommen immer wieder noch 10% durch. Selbst bei 95% kipp mal 5% Salz in die Suppe. Schmeckst nichts anderes mehr. So merke ich, dass Gott immer mehr möchte, gib mir dein ganzes Herz. Ich habe nur Gutes mit dir vor. Und das ist ein Prozess. Der Heilige Geist will uns dabei helfen, immer mehr uns zu reinigen und unseren Glauben zu stärken. Und weil ihm unser Herz so wichtig ist, ist er in der Lage, unsere Herzen komplett zu erneuern. Egal, was unser Herz zu dem gemacht hat, was es ist. Und sein Wort, lesen wir in Jeremia. Sein Wort ist wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das gilt auch für unser Herzen. Sein Wort, und das erlebe ich immer wieder, kann unser Herz in Brand setzen, kann unser Herz anfeuern. Das ist das, was er möchte. Ein brennendes Herz, so wie David es hatte. Das, was lau ist, kann er entfachen. Also mich persönlich hat das sehr angesprochen, diese Vorbereitung auch für heute. Und ich merke, wie Gott da anklopft. Ich habe die Offenbarung gelesen. Keine Ahnung, auf einmal steht da, kehr zurück zur ersten Liebe. Tu die Werke wie am Anfang. Boah. Ey, Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und es spricht. Zu mir hat es gesprochen. Boah, was haben wir nicht alles getan, als wir frisch verliebt waren. Ja, da hat auf einmal der andere Priorität im Kalender und alles andere wird liegen lassen. Und zu mir hat Gott irgendwie gesprochen diese Woche. Dieses Kehr zurück zur ersten Liebe. Das ist so mein persönliche Richtung, Stoßrichtung für mein Herz, die ich bekommen habe. Und ich möchte überleiten zum Abendmahl mit dem 11. Punkt. 11 ist besser als 10, gell? Es ist eins mehr. Und zwar, David war ein Mensch. Und das führt uns auch wieder komplett zurück zum Anfang. Denn David war nur ein Mensch mit allen Höhen und Tiefen und Herausforderungen, die wir auch kennen. Und wir können deshalb noch sehr viel mehr aus seinem langen Leben, das er noch hatte, lernen. Der ging noch durch ein langes Leben, der Mann, und hat sehr viele Fehler gemacht. Und daraus können wir auch sehr viel lernen. Und da wird Alexander nächste Woche einsteigen und uns auch in den größten Fehler, in die größte Sünde, die David begangen hat, mit reinnehmen und welche Konsequenzen das auch für sein Leben hatte. Und da poppt aber auch doch immer wieder sein Herz durch für Gott. Und das führt uns zurück zum Anfang, dass David nur ein Mensch war. Weil wir haben gehört in der ersten Predigt, ursprünglich war Gott selbst König der Menschen. Sie schrien nach einem König. Er gab ihnen einen Menschen als König, weil sie ihn verworfen hatten. Und David war ein Mensch und starb. Er war zwar auch König, aber Jesus, er wurde Mensch, aber er ist heute noch König und er ist heute noch Gott. Und durch Jesus ist Gottes Wille, Gottes Ordnung wiederhergestellt, nämlich dass Gott selbst unser König ist. Ein König, der unsere Herzen regiert. Und das ist wunderbar, weil wir brauchen uns nicht auf den Mensch verlassen, sondern es ist wieder Gott selbst, der unser König ist. Und wie sehr Gott uns liebt, demonstrierte er am Kreuz von Golgatha. Dort brach sein eigenes Herz in dem Tod seines geliebten Sohnes, damit unsere gebrochenen Herzen wiederhergestellt werden können.